Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Ute Meier. Schönen guten Tag. Welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es für den Fall, dass das Coronavirus aus China nach Deutschland gelangt? Wir haben Mediziner in Berlin gefragt. In Thüringen gibt es neue taktische Wendungen rund um die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten. Die AfD will mit einem eigenen Kandidaten ins Rennen gehen. Und der Ausstieg aus der Braunkohle lässt viele Menschen im rheinischen Braunkohlerevier verunsichert zurück. Bei uns kommen Einwohner vom Rande des Hambacher Forstes zu Wort. Die Ausbreitung des Coronavirus in China besorgt nicht nur die Menschen dort. Es gibt Reisewarnungen für Wuhan. An Flughäfen weltweit gibt es Sicherheitsmaßnahmen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hält heute ein weiteres Krisentreffen ab und berät, ob die Ausbreitung des Lungenvirus einen internationalen Gesundheitsnotstand darstellt. Wie groß aber ist überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass das Coronavirus auch nach Deutschland eingeschleppt wird? Und welche Sicherheitsvorkehrungen gibt es hier? Anja Nehls hat sich in Berlin umgehört.
In der Hausarztpraxis von Stefan Bernhard in Berlin läuft der Betrieb wie immer. Patienten mit Grippesymptomen gehören für den Allgemeinmediziner zum Alltag. Darauf, dass demnächst oder irgendwann auch mal ein Patient auftauchen könnte, der sich mit dem neuen Coronavirus infiziert hat, ist er aber vorbereitet.
Dann ist es so, dass bei mir normalerweise in der Anmeldung schon immer gefragt wird, abgeschätzt wird, ob ein Infektionsrisiko vorliegt oder nicht. Wenn irgendein größeres Infektionsrisiko vorliegt, werden die Patienten bei mir in der Praxis schon immer getrennt und nicht ins Wartezimmer gesetzt, wo sie dann andere anstecken können, sondern ein Extrazimmer gesetzt. Dann würde ich mich mit dem Patienten unterhalten, natürlich selber schon Schutzmaßnahmen einleiten, indem ich Mundschutz mache und würde dann mit ihm erstmal eine Anamnese machen und gucken, ob eine Infektionsmöglichkeit vorliegt.
Besonders groß schätzt Stefan Bernhard die Gefahr dafür zurzeit aber nicht ein. Bisher gibt es gut 550 Erkrankte in China, ein paar in anderen asiatischen Ländern und einen in den USA. Die chinesische Stadt Wuhan, wo auf einem Fischmarkt das Virus vermutlich ausgebrochen ist, darf von den Bewohnern nicht mehr verlassen werden. Der Flug- und Zugverkehr wurde gestoppt, um die weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Nur wer in den betreffenden Gebieten war oder mit Menschen von dort Kontakt hatte, sei gefährdet, sagt Christian Drosten von der Berliner Charité in der ARD.
Wir gehen ja davon aus, dass das wie bei anderen Coronaviren auch eine Tröpfcheninfektion ist. Da ist wahrscheinlich auch ein bisschen Schmierinfektion mit dabei. Und damit haben wir eine Situation wie bei fast allen Erkältungserkrankungen. Man kann das eben doch aus der Umgebung bekommen, durch angehustet werden, durch Virus, das auch an den Fingern kleben kann.
Der Virologe Christian Drosten hat mit einem Team des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung an der Charité das weltweit erste Nachweisverfahren für das Coronavirus entwickelt. Das Labor der Berliner Charité übernimmt vorerst den Nachweis des Virus für Proben aus ganz Deutschland. Das Robert-Koch-Institut koordiniert die Beobachtung der Lage und veröffentlicht Handlungsempfehlungen, wie damals bei der Schweine- oder Vogelgrippe auch. Wenn Stefan Bernhard in seiner Praxis den Verdacht hat, dass ein Patient sich das Coronavirus eingefangen hat, würde er deshalb zuerst einen Abstrich nehmen.
Dabei sollte man einmal aus der Nase-Mundraum Abstrichmaterial machen und es sollte eine PCR, das ist eine spezielle Untersuchung, gemacht werden. Das müssen Trockenmaterialabstrich gemacht werden und die Empfehlung ist, dieses Material dann an die Charité zu schicken. Da gibt es klare Vorgaben, wie das gemacht werden soll und dann würde ich mich mit meinem zuständigen Amtsarzt und auch mit der Charité absprechen, wie ich mit dem Patienten weiter verkehren kann.
Denn die Schwere der Erkrankung kann sehr unterschiedlich sein. Von leichtem Husten bis schweren Grippesymptomen sei alles möglich, so Bernhard. In China sind bereits 17 Menschen gestorben, die aber auch alle Vorerkrankungen hatten. Die Weltgesundheitsorganisation hat vorerst darauf verzichtet, eine internationale Notlage auszurufen. Heute wird allerdings weiter zu diesem Thema beraten. In Deutschland seien aber Praxen und Kliniken auf ansteckende Krankheiten Krankheiten vorbereitet.
Wenn er wirklich infiziert würde, dann würde das ganze Schema, was auch die meisten Praxen kennen und wissen, wie es abläuft, nach Infektionsschutz ablaufen, dass dieser Mensch eben isoliert wird, vielleicht auch zur Beobachtung in die Klinik kommt, dort isoliert wird und weiter angeguckt wird, um ihn zu beobachten.
Und natürlich auch zu behandeln. Eine spezielle Behandlung oder spezielle Medikamente für am Coronavirus Erkrankte gäbe es aber nicht, sagt Jonas Schmidt-Hannasit, Virologe am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg bei Welt TV.
Hier kann man symptomatisch letztendlich therapieren, das heißt die Symptome mildern, das Fieber senken, die Atmung unterstützen, im schwierigen Fall natürlich künstlich beatmen. Das sind die Maßnahmen, die man ergreifen kann und natürlich infizierte Patienten isolieren, damit es zu keinen weiteren Ansteckungen kommt.
Die Inkubationszeit der Krankheit beträgt 14 Tage. Eine wirksame Impfung gibt es bis jetzt nicht.
Aus Berlin war das der Bericht von Anja Nils. Anfang Februar will sich Bodo Ramelow von der Linkspartei endlich zum Ministerpräsidenten von Thüringen wieder wählen lassen. 3 Monate nach der Landtagswahl. Nach einigem Hängen und Würgen läuft es wohl auf eine Minderheitsregierung von Rot-Rot-Grün hinaus, die sich projektbezogen Unterstützung von CDU und FDP holt. Jetzt ließ allerdings die AfD, zweitstärkste Kraft in Thüringen, die Katze aus dem Sack, sie überlege, einen eigenen Ministerpräsidentenkandidaten aufzustellen. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard erklärt uns seit Ende Oktober das Wirrwarr rund um die Landtagswahl in Thüringen, ich konnte kurz vor der Sendung mit ihm sprechen. Herr Bernhard, was bezweckt die AfD mit diesem Schachzug?
Na, Björn Höcke sprach gestern davon, dass er das Wahlversprechen umsetzen will, Rot-Rot-Grün abzulösen. Das hat ja auch die CDU versprochen, die jetzt allerdings nicht mit einem eigenen Kandidaten zur Ministerpräsidentenwahl antreten will. Und Björn Höcke sagte gestern in der Pressekonferenz:
Deswegen wird es einen Gegenkandidaten geben. Und das muss kein AfD-Mann oder Frau sein, das kann auch jemand anderes sein. Deswegen suchen wir nach einem Kandidaten, der als Kompromisskandidat für eine bürgerliche Politik die Unterstützung hoffentlich aller Abgeordneter des sogenannten bürgerlichen Blockes in Thüringen bekommen könnte. Und da sind wir gerade dabei, uns umzutun.
Also er nennt es den sogenannten bürgerlichen Block, Björn Höcke, wozu er AfD, CDU und FDP zählt. Interessanterweise sagt er sogenannt nicht, weil er die AfD nicht für bürgerlich hält, sondern weil der CDU angeblich die Bürgerlichkeit verloren gegangen sei. Es geht einfach um den Nachweis, dass man selbst bürgerlich ist. Wenn man nämlich da Stimmen auch von der CDU und der FDP bekommen könnte, das würde man dann ja sehen, dann würde man sehen, dass man da auch einen gewissen Rückhalt hat. Angeblich gibt es auch Gespräche mit Leuten von der CDU und der FDP. Den Kandidaten will die AfD erst am Wahltag präsentieren. Und der Effekt ist natürlich, die AfD wäre dann die einzige Partei, die gegen Bodo Ramelow einen Kandidaten ins Rennen bringt. Und man will austesten, wie viele Leute von der CDU und der FDP möglicherweise auch mit AfD-Positionen sich anfreunden könnten. Und denn es gibt ja immer wieder CDU-Abgeordnete, die mit der AfD gemeinsame Sachen machen wollten.
Ich wollte gerade fragen, was sagen denn eigentlich CDU und FDP, auf deren Stimmen die AfD hier ja hofft zu diesem Spiel?
Da kann man sagen, sie waren sehr überrascht in der Pressekonferenz. Sie haben es auch erst von uns Journalisten dann erfahren. Sie sagen, dass es keinerlei Gespräche gäbe. Thomas Kemmerich, der FDP-Chef, sagte dazu:
Also für die FDP kann ich es ausschließen. Und das sind immer so verbotene Früchte, die von dort kommen. Wir wissen alle, wie wir die Äußerung von Herrn Höcke einzuwerten haben. Und auch dabei bleiben wir.
Die CDU, also Mike Moring, lehnt das auch für sich ab. Er sagt, es gäbe keine Gespräche mit der AfD. Interessant ist, dass jetzt auch die FDP erwägt, einen eigenen Ministerpräsidentenkandidaten in die Wahl zu schicken. Wer das sein könnte, davon war aber noch nicht die Rede gestern. Natürlich gibt es die Sorge bei beiden Parteien, dass es Stimmen für den AfD-Kandidaten geben könnte. Denn das wären dann gleichzeitig auch keine Nein-Stimmen für Bodo Ramelow, den man ja mit möglichst wenig Ja und mit möglichst vielen Nein-Stimmen am Ende sehen möchte. Bei CDU und FDP.
Wer könnte denn eigentlich für die AfD kandidieren? Parteichef Björn Höcke hat ja gesagt, er wolle nicht kandidieren und brachte stattdessen noch Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen ins Spiel.
Es ist ganz interessant, Björn Höcke sagte, er würde selbst nicht kandidieren, da sein Ruf durch die Medien so schlecht sei. Er hat auch keinen Namen genannt, aber auf Nachfrage, ob es Hans-Georg Maaßen sein könnte, der geschasste ehemalige Verfassungsschutzchef, sagte er, das sei nicht ausgeschlossen. Maaßen war ja schon von der sogenannten Werteunion von der CDU ins Gespräch gebracht worden. Der Vorteil von Maaßen wäre, er ist Mitglied der CDU und er bedient eine Menge AfD-Themen, ist bei denen also auch sehr beliebt. Und man sucht ja nach einer Lösung auf Seiten der AfD, Rot-Rot-Grün irgendwie zu verhindern, koste es, was es wolle. Und das teilen sie sozusagen, dieses Ansinnen, mit der Werteunion. Ich war zum Beispiel auch vor 2 Wochen in Thüringen mal bei einer Veranstaltung. Da hieß es, egal wer unseren Kandidaten wählt, ob das Pädophile, Mörder, Rechtsextreme, Linksextreme sind, völlig egal. Hauptsache, er wird gewählt. Und da ist auch mal ein gemischtes Publikum unterwegs von CDU und AfD, möglicherweise auch Parteilose. Also da gibt es Leute, die Rot-Rot-Grün auf jeden Fall verhindern wollen. Aber man muss sagen, es sind wenige, aber die sind sehr laut.
Nun hat Hans-Georg Maaßen, der ja CDU-Mitglied ist, gestern Abend allerdings schon gesagt, als Kandidat einer anderen Partei stünde er nicht zur Verfügung. Was bedeutet denn ein Konkurrenzkandidat überhaupt eigentlich für Bodo Ramelow, den geschäftsführenden Ministerpräsidenten?
Na, für Bodo Ramelow wäre es vermutlich sogar besser, wenn es einen Gegenkandidat gäbe, denn er hat ein verfassungsrechtliches Problem. Er würde vermutlich ohnehin erst im 3. Wahlgang gewählt werden. Dort braucht er keine absolute Mehrheit mehr, die er ja nicht hat im Parlament auch. Und in Thüringen in der Landesverfassung heißt es, dann ist gewählt, wer die meisten Stimmen erhält. Und das wird meist so ausgelegt, dass es sogar einen Kandidat gewinnen würde, die Wahl, der mehr Nein- als Ja-Stimmen hat, wenn er die meisten Stimmen hat. Und wenn noch einer gegen ihn antritt, dann gibt es weniger Nein-Stimmen für ihn und er hätte die meisten Stimmen. Das würde ihm, so würde sozusagen dann auch die AfD Rot-Rot-Grün aus der Patsche helfen.
Wie es heißt, hat es bei der Bildung der rot-rot-grünen Minderheitsregierung ja intern auch schon viele Diskussionen gegeben. Man ist sich da wohl nicht einig über die Verteilung der Ministerien. Was genau ist da los?
Da gab es richtig Streit. Die Grüne wollten trotz ihres Wahldebakels von 5,2% bei der Landtagswahl mehr Macht. Sie wollten ein anderes Ministerium und andere Zuschnitte. Sie sind in den Verhandlungen, kann man schon sagen, auf ganzer Breite gescheitert. Und Linke und SPD sind jetzt verärgert wegen dem Eindruck, den man hinterlässt in der Öffentlichkeit. Der SPD-Fraktionschef Matthias Hay sagte dazu:
Es gab da Szenen, das sage ich ganz deutlich, die waren sehr absurd und sehr dreist. Und ich möchte sowas nicht nochmal erleben.
Also die Grünen sind jetzt düpiert und auch ein bisschen zurechtgestutzt, aber die Koalition steht von Rot-Rot-Grün, wenn Ministerpräsident Ramelow gewählt wird. Das wäre dann in 2 Wochen Anfang Februar.
Aus Erfurt war das unser Landeskorrespondent für Thüringen, Henry Bernhard. Seit der letzten Woche gibt es einen konkreten Fahrplan, wie Deutschlands Ausstieg aus der Braunkohle vonstatten gehen soll. Welche Kraftwerke wann abgeschaltet werden, welche Kompensationen gezahlt werden, welche Dörfer noch weggebaggert werden und welche nicht. Doch mittlerweile gibt es massive Kritik an dem Gesetzentwurf. Umweltverbänden und der Opposition ist der Fahrplan nicht entschieden genug. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet von der CDU, hat den Kohleausstieg heute im Düsseldorfer Landtag nochmal verteidigt. Im rheinischen Braunkohlerevier allerdings, wo die ersten Schritte in Richtung Braunkohleausstieg getan werden sollen, gibt es durch diese Diskussion große Verunsicherung. Wird unser Dorf nun zerstört oder doch nicht, fragt sich da so mancher. Unser NRW-Korrespondent Moritz Küpper war rund um den Hambacher Forst unterwegs.
Hubert Kappert steht im Eingang seines kleinen Backsteinhauses. Neben einer Schiebermütze, Strickjacke, Korthose trägt der 86-Jährige eine dunkel getönte Brille, blinzelt dennoch in die grelle Morgensonne.
Ich verstehe das nicht. Und jetzt soll das Dorf auch noch erhalten bleiben?
Morschen, das kleine Dorf unweit des Hambacher Forstes, der, nur durch ein paar Felder getrennt, hinter Kapperts altem Haus beginnt. Am Ende seiner Straße liegt der Braunkohletagebau Hambach, das Loch, aus dem an diesem Morgen der Nebel wabert. Seit Jahren stand eigentlich fest, Morschenich muss weg. Fällt, genauso wie der Hambacher Forst, dem Tagebau zum Opfer. Kappert blickt auf sein Backsteinhaus.
Das habe ich 1961 habe ich das Haus hier neu gebaut. Und das würde mir vollkommen reichen. Aber ich bin gezwungen, hier wegzugehen. Ich bin ein heimatverbundener Mensch, bin mittlerweile 86 Jahre, bin hier geboren muss jetzt wieder einen Neuanfang beginnen.
Vor 2 Jahren dann verkaufte Kappert sein Haus an RWE, nahm in seinem Alter noch einmal einen Kredit über 60.000 Euro auf, baute neu im Umsiedlerort, wenige Kilometer entfernt, und zieht in diesen Tagen um. Gerade kommt noch einmal ein Handwerker für die letzten Arbeiten.
Da sind wir jetzt dabei, das wollen wir jetzt machen.
Doch ausgerechnet an diesem Morgen kommt die finale Nachricht. Morschenich bleibt stehen.
Wenn ich das ja gewusst hätte, würde ich ja nicht in Morschenich neu anfangen zu bauen. Da würde ich hier bleiben.
Auch der Handwerker, einst ebenfalls aus Morschenich, schüttelt den Kopf.
Wenn man ehrlich ist, man hat es übertrieben, hier nicht rausgeschmissen umsonst. Man hätte mir wohnen bleiben können.
Während bundesweit gerade diskutiert wird, ob der Kohlekompromiss eingehalten wurde, spitzt sich in den betroffenen Regionen, beispielsweise im Rheinischen Revier, rund um den Hambacher Forst, in Orten wie Morschenich, die Situation zu. Wabern Gerüchte, trifft Zuversicht auf Zweifel, die noch genährt werden.
Die Dörfer sind ja weitgehend, wenn ich das so sagen darf, von den Einwohnern verlassen, bis auch ganz wenige. Sie sind in einem Zustand, wenn sie da waren, dass man da auch nicht unbedingt leben will.
Hatte beispielsweise der Vorstandsvorsitzende von RWE, Rolf-Martin Schmitz, unmittelbar nach der Bekanntgabe der Umsetzung in der vergangenen Woche in einer Telefonkonferenz gesagt.
Insofern gehen wir davon aus, dass diese Dörfer, ehrlich gesagt, weiterhin abgebaggert werden.
Morschenich doch noch weg? Der Hambacher Forst dann eine Insel im geplanten Braunkohlesee? Erst zu Wochenbeginn stellte RWE, auch auf Druck der Öffentlichkeit, der NRW-Landesregierung schließlich klar, Morschenich bleibt doch.
Ich bin ein Mensch, der auf Basis von Vereinbarungen aufbaut. Und soweit war ich schon ein Stück weit überrascht, dass plötzlich die Pläne geändert werden sollten.
Sagt Georg Gehlhausen, der zuständige Bürgermeister von der CDU. Gehlhausen steht im Schützenhaus von Morschenich.
Es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn jetzt gerade an diesem Ort, wo diese ganze Diskussion auch für den Strukturwandel in Fahrt gekommen ist, wenn genau an diesem Ort diese Unklarheit weitere Monate und Jahre bestanden hätte.
Denn hinter Gehlhausen stehen große Schautafeln, die zeigen, was passieren soll. Innovative Landwirtschaft in schlechten Böden oder nachwachsende Rohstoffe sollen entwickelt werden. Ausgerechnet hier, ausgerechnet in dieser Woche, findet nämlich eine Scheckübergabe statt. Förderbescheide im Wert von mehr als 20 Millionen Euro werden vom parlamentarischen Staatssekretär aus dem Bundesforschungsministerium übergeben.
Diese Region zu einer Modellregion für ressourceneffizientes, nachhaltiges Wirtschaften zu entwickeln. Und jetzt wollen wir den Wissenschaftlern die Daumen drücken, dass sie was Anständiges draus machen und wir hier was Ordentliches auf die Reihe bringen. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Auch Michael Dohme, der Ortsvorsteher von Morschenich, lehnt hinten im vollen Saal an der Wand und nickt.
Ich denke, das muss man auch, wenn man es macht, muss man es vernünftig, nachhaltig und auch innovativ hier auch neu gestalten. Und man kann hier nicht einfach auf grüner Wiese ein Gewerbegebiet machen oder die Häuser wieder weitervermieten. Ich finde, das würde dem ganzen Umstand, der hier passiert ist, nicht gerecht werden. Also da muss schon ein bisschen mehr passieren. Weil wir sind der einzige Ort, der umgesiedelt worden ist, der nicht umgesiedelt werden hätte müssen.
Doch wer sich in der Region umhört, der bekommt den Eindruck, dass trotz aller Ausstiegsfahrpläne und Fördermilliarden der Kompromiss nun wieder wackelt. Auch und gerade, weil die Glaubwürdigkeit in den letzten Jahren, Monaten und eben Tagen gelitten hat. Im angrenzenden Hambacher Forst beispielsweise, bei den Aktivisten, gibt es nur Kopfschütteln über die Pläne von RWE.
Also selbst wenn sie jetzt dabei bleiben würden, die haben sich in der letzten Zeit so oft beim Lügen erwischen lassen, Laschet, Reul und RWE, wir glauben das erst, wenn die Backe gesprengt sind.
Sagt ein Mann Mitte 20, der sich Mike nennt, sein Nebenmann nickt. Und im Schützenhaus in Morschenich stellt Andreas Büttgen, Sprecher einer benachbarten Bürgerinitiative, die Grundsatzfrage.
Er ist aufgekündigt damit. Also Kohlekompromiss ja, aber diese Bund-Länder-Einigung hat keine Unterstützung.
Und so bleibt das Rheinische Revier, bleibt Morschenich im Ungewissen und an der Schwelle zwischen Kohlevergangenheit und moderner Zukunftsregion.
Der Bericht von NRW-Korrespondent Moritz Küpper war das. Es geht um überlastete Mediziner, gleich bei den Kollegen von Campus und Karriere. Deutschland heute geht damit zu Ende. Im Namen des Teams verabschiede ich mich und sage Dankeschön. Mein Name ist Ute Meier.